Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo.
Horst Seehofer zeigt Journalistin nicht an. Die Taz-Kolumne versus Pressefreiheit.
Google kauft Inhalte von deutschen Verlagen. Ist der Streit um das Leistungsschutzrecht beendet?
Kathi Hummels siegt vor Gericht. Ist das Verlinken auf Instagram nun doch keine Schleichwerbung?
Und wir stellen euch den Instagram-Account The Inspiration Manager vor. Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Nora Markart. Sie ist Professorin für öffentliches Recht und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich unter anderem für eine gleiche Bezahlung von Frauen und Männern engagiert. Und sie schaut deswegen heute mit Genugtuung nach Erfurt. Denn dort hat das Bundesarbeitsgericht die Klage der Journalistin Birte Meyer stattgegeben, die seit vielen Jahren als feste freie Mitarbeiterin für das ZDF arbeitet und sich wegen vermeintlich ungleicher Bezahlung mit ihrem Auftraggeber angelegt hat. Unter anderem wollte sie, dass das ZDF offenlegt, was ihre männlichen festangestellten Kollegen verdienen. Bislang hatte der Sender das verweigert. Das aber könne sich jetzt ändern, denn das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass auch feste, freie Redakteurinnen einen Anspruch auf Auskünfte nach dem Entgelttransparenzgesetz haben. Gleichzeitig hat das ZDF die Klägerin von Berlin nach Wiesbaden versetzt. Dazu sagt die Juristin und Freiheitsrechtlerin Nora Markart, Zitat, man kann es nicht anders deuten, das ZDF quittiert den langjährigen Rechtsstreit mit einer Zwangsversetzung. Da kann das Haus noch so viele formale Gründe vorschieben. Das ist Schikane.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ob's nun Schikane ist, weiß ich nicht. Klar ist aber der Erfolg, den Birte Meyer nun höchstrichterlich erstritten hat. Ja, der hat für sie persönlich, aber auch für viele andere Journalistinnen und Journalisten einen bitteren Beigeschmack. Denn ob nun Schikane oder nicht, was bleibt, ist doch irgendwie die Botschaft. Liebe freie Journalistin, überlegt euch gut, ob ihr euch wirklich mit uns anlegen wollt. Denn als Auftraggeber sitzen wir sowieso am längeren Hebel. Ich glaube, dass das leider sehr viele Freie abschrecken wird, für ihre Rechte zu streiten. Und auch sachlich faktisch ist die heutige Gerichtsentscheidung allenfalls ein moralischer Sieg. Denn mit dieser Entscheidung, da ist die Klägerin ihrem Ziel, nämlich genauso bezahlt zu werden wie die männlichen Kollegen mit vergleichbarer Tätigkeit, nicht näher gekommen. Denn auch wenn sie demnächst vielleicht weiß, was ihre Kollegen verdienen, heißt das noch lange nicht, dass sie deswegen auch nur einen einzigen Cent mehr verdient. Unter dem Strich finde ich trotzdem, ist es ein guter Tag für die Gleichberechtigung.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das leistungsschutzbeobachtende Medienmagazin.
Interessante Neuigkeiten heute von Google. Google will ein gemeinsames Projekt mit Verlagen starten. Erstmal in Australien, in Brasilien und auch hier bei uns in Deutschland.
Ich lese mal aus der Mitteilung vor. Wir kündigen heute eine neue Initiative an, in deren Rahmen wir von Verlagen Lizenzen über qualitativ hochwertige Inhalte für ein neues Nachrichtenformat erwerben.
Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kann man schon sagen, das ist eine Art Kehrtwende. Google hatte sich immer wieder geweigert, Verlagen für Inhalte Geld zu bezahlen. Aber was soll da nun genau passieren? Das klären wir jetzt mit dem Medienjournalisten Daniel Buß. Er ist jetzt live bei uns. Hallo Daniel.
Hallo.
Ja, was steckt denn hinter dieser Meldung?
Also überraschend fand ich diese Meldung schon, allerdings ja auch sehr vage. Da ist dann eben ominös von einem neuen Produkt die Rede. In weiteren Zitaten von ersten Partnern, die Google gleich mitgeliefert hat, heißt es dann, es werde einen echten Mehrwert auf den Google News Plattform geben. Es könnte also auf einen speziellen Bereich, auf Google News hinauslaufen, vielleicht auch auf eine spezielle App. Apple hat ja beispielsweise auch eine News App, zumindest in den USA. Besonders interessant fand ich dann aber ein Satz, der ziemlich weit hinten in der Ankündigung steht.
Ist ja bei Pressemitteilungen gerne immer so.
Das muss man so sagen. Da heißt es dann, wo verfügbar, zahlt Google im Rahmen der Initiative auch für den kostenlosen Zugriff von Nutzern auf kostenpflichtige Artikel auf den Websites einzelner Verlage. Ich verstehe das jetzt so, dass Google einzelne Plus-Inhalte bezahlt, damit sie jedermann frei lesen kann, von der FAZ etwa oder dem Spiegel oder auch von der Zeit. Das sind neben der Rheinischen Post und dem Tagesspiegel die ersten sogenannten Partner.
Was aber auffällt, wenn man sich die Startpartner mal ansieht, beziehungsweise auch die nicht dabei sind, nämlich von Axel Springer, ist gar keine Redaktion dabei. Nicht die Bild, nicht die Welt. Das kann doch kein Zufall sein, oder?
Da glaube ich auch nicht dran. Ich habe mich bemüht herauszufinden, ob Google Springer überhaupt gefragt hat. Aber da hieß es nur bei Google, die Beobachtung, dass sie nicht dabei sind, sei korrekt. Man bestätigt also das Offensichtliche und man arbeite an der Stelle, an anderer Stelle auch mit Springer zusammen.
Da will man also nicht zu detailliert werden.
Nein, also bei Axel Springer wird man allerdings offiziell auch sehr deutlich. Generell begrüße und unterstütze Axel Springer solche Initiativen, die Verlage dabei helfen, digitalen Journalismus als Geschäftsmodell zu stärken. Das neue Google-Modell scheine allerdings nur vordergründig die Verlagshäuser zu unterstützen. Bei näherem Hinsehen habe das Angebot aber das Potenzial, die Medienvielfalt einzuschränken.
Oha.
Ja, also Springer warnt davor, dass Google bestimmt, was passiert und will lieber ein Digital Publishers Right.
Das ist jetzt der Begriff, bei dem wir auch nochmal das Wort Leistungsschutzrecht hervorholen sollten. Mhm. Das begleitet uns ja schon seit Jahren. Das ist schon ein wirklich langer Streit und ich glaube, für einige ist das jetzt ja schon echt ein Running Gag.
Ja, also ich habe mal nachgeschaut, 2016 haben wir über den großen Schulterschluss des damaligen Digitalkommissars Günther Oettinger, wer könnte ihn vergessen, mit Springer-Chef Matthias Döpfner gesprochen, der damals ganz frisch Präsident des Zeitungsverlegerverbandes war. Hören wir doch aus sentimentalen Gründen nochmal kurz rein.
Der Kapitalismus von heute heißt Werbestrategie von Online-Plattformen. Ich würde gerne davon einen Teil dorthin übertragen, wo der Inhalt verantwortet wird. Journalisten und Verlagen. So einfach ist es.
In einem Land, in dem man in den Geschäften Brot stehlen darf, würde auch keiner mehr Bäcker werden. Nach wie vor ist es aber so, dass andere Unternehmen im Netz Artikel, Fotos und Videos kopieren und auf eigene Rechnung vertreiben und vermarkten können, ohne dafür an die Verlage etwas zu bezahlen.
Ja, Günther Oettinger und Matthias Döpfner, 4 Jahre ist das jetzt schon her und noch immer zahlt Google den Verlagen nicht flächendeckend etwas, sondern probiert es jetzt mit individuellen Lösungen. Der Zeitungsverlegerverband sprach dann heute auch von einem Feigenblatt.
Wenn wir ein bisschen sentimental noch bleiben und zurückerinnern, Springer hat er hierzulande ja sogar auch tatsächlich, kann man sagen, erfolgreich lobbyiert. Der Bundestag hatte ja ein deutsches Leistungsschutzrecht beschlossen, das dann aber praktisch gescheitert, auch am juristischen Widerstand von Google. Mit der europäischen Urheberrechtsreform soll es aber dann ja europaweit eins geben. Gewinnt also am Ende doch Döpfner?
Ja, da würde ich sagen, mal sehen. Google hatte ja schon beim deutschen Leistungsschutzrecht gesagt, also wenn wir zahlen müssen, dann listen wir einfach Verlage aus Google News aus. Wenn sie uns nicht schriftlich geben, dass wir sie kostenfrei einbinden dürfen, was dann am Ende sogar Springerblätter gemacht haben. Aber ja, ich würde schon sagen, noch ist dieser juristische Kampf nicht entschieden.
Und ich glaube, so gerade kommt man noch mit. Du beobachtest den Streit ja auch schon wirklich lange. Was ist denn da so deine Erwartung? Wird sich das je befrieden lassen?
Ja, ich würde sagen, Google versucht das mit aller Kraft und durchaus auch mit einer gewissen List. Gerade jetzt brauchen die Verlage ja dringend Geld. Bei vielen sind die Umsätze eingebrochen. Lizenzen für ein Google-Produkt kommen da sicher wie gerufen. Google kann sich auch als Retter in gewisser Weise inszenieren. Andererseits muss man sagen, wenn man sich mit den Leuten unterhält, und du, Daniel, du machst das ja auch immer wieder, die bei Google diese Digital News Initiative betreiben, das ist schon auch sehr aufrichtig von diesen einzelnen Protagonisten. Und auch das zeigt sich ja schon seit einigen Jahren. Zum Beispiel sagte auch vor 5 Jahren Gerrit Rabenstein, der die DNI bei Google leitet, dies.
Insofern sind wir zu einem Teil des Ökosystems für Nachrichten im Internet geworden. Und gleichzeitig sehen wir, dass viele Akteure sich nicht so leicht dabei tun, neue Geschäftsmodelle und neue Produkte für digitalen Journalismus zu finden. Wir versuchen, kooperativer und vielleicht auch entgegenkommender zu handeln. Und die DNI ist dort als Plattform für ein Gespräch und für Dialog zu sehen. Darum geht es und um die gemeinsame Entwicklung.
Ja, und dieses neue Produkt, das irgendwann so Richtung Jahresende vielleicht im Herbst starten soll, das soll auch gemeinsam erarbeitet worden sein von Google-Leuten einerseits und Vertreterinnen und Vertretern der Verlage andererseits. Man findet da schon zunehmend zueinander, kann man sagen, auch wenn da siehe Axel Springer immer noch der ein oder andere vielleicht aus der Reihe tanzt.
Daniel Buß, herzlichen Dank. Wir haben uns angeschaut, was hinter der Neuigkeit steckt, dass Google ein gemeinsames Projekt mit den Verlagen startet und die Inhalte auch dafür bezahlen möchte.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das inspirierende Medienmagazin.
kann Instagram mehr als gute Laune-Inhalte und Influencer-Content? Vor 2 Wochen, da haben wir euch die Köpfe hinter Instagram-Accounts vorgestellt, die genau das machen. Zum einen der Account Was mit Wirtschaft, der nimmt die Nutzerin ja mit in die Welt der Wirtschaft, kann man sagen.
Ja, auch vorgestellt haben wir Insta.Politik. Das ist der Account, der uns mit hinter die Kulissen des Berliner Reichstags nimmt und somit auch in den Politikbetrieb in der Bundeshauptstadt. Heute stellen wir euch noch einen weiteren Account vor, der uns vor allem während der Hochphase der Kontaktbeschränkungen rund um die Corona-Pandemie aufgefallen ist. The Inspiration Manager heißt er.
Ja, und der richtet sich unter anderem an Freiberufler und Selbstständige. Die hatten ja während des, ich sag mal vereinfacht, Lockdowns ja eine ganz besonders schwierige Lage. Viele haben direkt quasi fast alle Aufträge verloren. Innerhalb von wenigen Tagen hat sich im Grunde das ganze Geschäftsleben auf den Kopf gestellt.
Ja, aber wie damit umgehen? Das weiß Marianne Raun. Sie ist Modedesignerin und Yoga-Lehrerin und hat aus der Not eine Tugend gemacht. Sie hat nämlich täglich mit zahlreichen Selbstständigen und Unternehmern somit während der Corona-Pandemie-Kontaktbeschränkungszeit live auf ihrem Instagram-Account The Inspiration Manager gesprochen. Was sie dabei gelernt hat, das berichtet sie uns jetzt live. Guten Abend, Marianne Raun.
Ja, guten Abend. Wie schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass du bei uns bist und dass wir jetzt einen kleinen Blick hinter die Kulissen von deinem Projekt bekommen. Wir haben jetzt ja gerade schon so ein bisschen den Hintergrund des Live-Projekts auf Instagram beschrieben, aber lass uns da nochmal ganz konkret auf den Start schauen. Wie genau kam es dazu, dass du gesagt hast, ich mache jetzt einen Live-Talk auf Instagram und zwar jeden Tag erstmal?
Ja, gerne. Ja, ganz einfacher Hintergrund im Prinzip, dadurch, dass ich selber selbstständig bin. Mit meinen verschiedenen Standbeinen, einmal im Bereich Mode, Styling, Gestaltung und dann eben im Bereich Kursbetrieb, sage ich jetzt einfach mal ganz grob, Kurse, Workshops und so weiter. Und für mich einfach auch von jetzt auf gleich meine Aufträge, meine Arbeit weggebrochen ist. Und ich habe gemerkt, dass es einfach in meinem Umfeld und mit Leuten, mit denen ich eben Kontakt hatte, die eben auch selbstständig sind, Freiberufler, Unternehmer, dass doch ein ganz großes Bedürfnis darin besteht, sich mitzuteilen. Also lieber gehört zu werden vielleicht im ersten Schritt und einfach einmal rauszulassen, was einen da bewegt. Und dem wollte ich gerne eine Plattform geben.
Und Stichwort Plattform, warum hast du dann genau gesagt, diese Plattform ist für mich Instagram?
Ja, gestehen, aber ich bin selber so ein Muffel gewesen und dachte so, das braucht man eigentlich nicht und hatte dann Ende letzten Jahres, Entschuldigung, da bin ich einfach sehr weit wahrscheinlich hinten an, festgestellt, nein, ich muss das wohl doch machen. Und hatte mich ja angefangen, einfach so einzuarbeiten und über diesen Schritt gemerkt, es ist eigentlich ein sehr praktisches Werkzeug. Es ist ein sehr einfaches Tool im Prinzip. Und gerade in dieser Funktion, die ich jetzt genutzt habe, diese Live-Funktion, wo du eben mit anderen Menschen dich zusammenschalten kannst und eben live auftreten kannst, bedarf einfach keiner weiteren technischen Voraussetzungen. Ich hatte kurzfristig überlegt, einen Podcast daraus zu machen. Dann fiel mir auf, das lässt sich nicht von heute auf morgen für mich realisieren. Und da war Instagram dann einfach das Mittel der Wahl.
Ja, und aktuell ist es so, da sendest du wöchentlich, aber natürlich über die Zeit der Bleib-zu-Hause-Zeit in der täglichen Phase sind da mittlerweile sehr viele Interviews zusammengekommen. Über welche Themen habt ihr denn so gesprochen und was hast du aus den Gesprächen mitgenommen?
Ja, ich habe versucht, wirklich Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen da zu befragen, zu Wort kommen zu lassen. Das war mir ganz wichtig, dass das einfach einen guten Durchschnitt bildet. Und am Anfang war das wirklich so, dass ich einfach konkret wissen wollte, so, wo standest du gerade mit deinen Projekten, mit deinem Unternehmen? Aus welcher Situation kam für dich der Lockdown? Was hat sich darin geändert für dich in deiner Arbeit, in deinen Aufträgen, in deinen Projekten? Wie bist du vielleicht damit umgegangen? Also welche kreativen neuen Möglichkeiten hast du gefunden? Und dann eben auch, mir war es ganz wichtig, damit einen Mehrwert natürlich zu schaffen. Was kannst du an Tipps und Tricks weitergeben? Ganz banale Dinge wie einfach, wie beantrage ich vielleicht Soforthilfe? Was ist mir da widerfahren? Aber auch, wie habe ich vielleicht meine Arbeit umgestellt, sodass andere, die in dem gleichen Bereich tätig sind, davon profitieren können? So hat das Ganze angefangen, genau.
Was würdest du denn so sagen, wenn du mal drauf schaust, ist denn dein Ziel auch aufgegangen, zu sagen, ich bringe mal ernste Inhalte auf Instagram und Punkte mit ernsten Inhalten?
Jein, also was heißt jein? Da bin ich jetzt ein bisschen zögerlich, weil ich da wirklich drüber nachdenke. Für mich ist das sehr wohl aufgegangen. Ich wünsche mir natürlich viel mehr Traffic noch auf der Seite. Das ist ganz klar. Also ich merke doch, dass ich, glaube ich, um diese Plattform wirklich zu verstehen und auch wirklich zu verstehen, wer nutzt das und wer möchte darauf eigentlich was, noch mehr Input brauche, weil ich den Eindruck habe, wenn ich ein Foto von mir, ich sage das jetzt so unter uns und unter, ich weiß nicht wie viele Zuhörern, wenn ich ein Foto von mir in einem netten Kleid poste, ist das dann doch noch interessanter teilweise. Und das gibt mir dann schon zu denken, ne? Wie kann ich eben, weil ich möchte ernsthafte Inhalte da vermitteln, wie kann ich darauf besser noch aufmerksam machen?
Das ist interessant. In unseren ersten beiden Gesprächen in dem Komplex haben wir das auch so ein bisschen rausgehört, dass es zwar so eine große Grundbegeisterung gibt, auch sich mit Politik, mit Wirtschaft zu beschäftigen oder hier auch jetzt in dem Fall mit dem eigenständigen Unternehmertum. Was ich dann so auch als nächsten Gedankengang aber auch interessant fand von den Account-Betreiberinnen, Betreibern, dass sie so gemerkt haben, so, ja, das, was ich da auf Instagram vielleicht ausprobieren möchte, das finde ich so in der Form in der klassischen Medienlandschaft nicht. Also das ist auch eine hohe Motivation, das zu machen. War das bei deinem Projekt auch so einem gewissen Punkt? Ich meine, so eine Erklärung, wie man eine Hilfe beantragt, gibt es dann vielleicht, aber das ist ja meistens nicht alles. Da muss ja auch ein bisschen mehr, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu, damit man sich dann auch als Freiberufler oder Selbstständige angesprochen fühlt.
Ja, ich wollte das einfach ganz unkonventionell vor allen Dingen handhaben. Die Gespräche sind sehr unkonventionell, sehr locker, also fernab von so, dass es jetzt hier irgendwie, hier geht es nur um Hilfestellung und um sachliche Inhalte und Fakten, sondern ich möchte halt auch gerne einfach da eine Beziehung, eine gewisse Nähe schaffen und sagen so, guck mal, irgendwie, das war jetzt alles wirklich scheiße, aber was können wir Gutes da rausholen? Genau, also einfach eine sehr, wenn du so willst, vielleicht eine moderne Plattform, die aber sehr leicht zu bedienen ist. So. Oder einfach ja leichtgängige Gespräche, wo sich viele Menschen vielleicht einfach besser abgeholt fühlen, als wenn das jetzt so sehr faktisch, faktenbasiert ist. Oder ja,
so. Vielleicht, wenn wir nochmal so ein bisschen konkret auf deine Learnings gucken. Wir haben ja schon gelernt, Kleider funktionieren ganz gut. Aber was hast du denn vielleicht noch gelernt, was vielleicht auch funktioniert oder was auch nicht so gut funktioniert hat?
Du meinst jetzt einfach auf Instagram selber oder für die Leute, die ich befragt habe?
Ja, vor allem auch auf Instagram selber, mit deinen Aktivitäten dort.
Ja, also wenn wir darüber sprechen, dann würde ich sagen, es ist essentiell, dass du einfach Stories, die Story-Funktion bedienst. Dass du da wirklich viel postest und die Leute in dein Leben oder in deine Tätigkeiten mit reinholst. Das, finde ich, ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Tool. Und Hashtags ist natürlich das A und O, ne? Wie finde ich die richtigen Hashtags, um meine Inhalte wirklich auch dann bekannter und mehr publik machen zu können? Da kann mir gerne jeder schreiben, der das weiß. Ich freue mich. Ja, und eben wirklich dieser, deswegen finde ich das so interessant, dass ihr darüber berichtet in eurer Sendung, wirklich dieser Gap zwischen, wie kann ich seriöse Inhalte weit, also breitflächig vermitteln, ohne dass ich mich dafür jetzt ganz platt gesagt nackig machen muss. Also, weil da sehe ich wirklich diese Diskrepanz in der Plattform.
Wie soll es mit dem Inspiration Manager weitergehen, mit dem Kanal, mit dem Format, mit der Idee?
Genau, das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen verändert in den Gesprächen. Ohne dass ich das wirklich forciert habe, hat es sich dahingehend entwickelt, dass die Leute doch sehr viel persönlicher geworden sind über die Wochen und Monate hinweg. Mich dankbarerweise auch mehr so in ihr privates Leben, in ihre Gefühlswelt hineingeholt haben. Das fand ich ganz toll. Dahin haben sich schon die Interviews entwickelt, dass mehr darum geht, wer ist diese Person an sich? Was hat die, was bewegt die grundsätzlich, das zu tun, was sie tut? Das finde ich ganz toll, weil ich bin einfach selber so interessiert an Menschen und wie Menschen ihr Leben gestalten und mit was für Ideen Menschen ihr Leben gestalten und ja, versuchen einfach das Beste aus sich und ihren Talenten zu machen. Das finde ich schon mal ganz toll. Also es hat sich dahingehend entwickelt, dass die Zuhörer da eine Idee kriegen können, einfach was ist alles möglich, was kann ich tun, welche Hürden gab es auch auf dem Weg. Und dann bin ich natürlich für mich dabei, einfach auch viel mehr meine Arbeit mit einfließen zu lassen. Wer bin ich, was mache ich und dem Ganzen Gehör zu verschaffen. Genau.
Und schaut da doch gerne einmal vorbei. Einfach The Inspiration Manager bei Instagram eingeben. Die Macherin Marianne Raun haben wir für euch an dieser Stelle vorgestellt. Danke für den Blick hinter die Kulissen.
Danke, gleichfalls.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das aktuelle Medienmagazin. Wir bleiben für euch dran.
Und da haben wir heute Abend noch zwei Themen, bei denen wir für euch dran geblieben sind. Einmal, da geht es um Kathi Hummels, die im Schleichwerbestreit vor Gericht siegt. Und es geht um Horst Seehofer, der doch keine Anzeige gegen eine Journalistin stellt. Daniel, womit möchtest du anfangen?
Ich würde sagen, ich pick jetzt erstmal das Thema Kathi Hummels raus. Ja? Mhm. Eben haben wir ja über Instagram gesprochen, das schließt sich jetzt ja auch an. Und da ist auch immer wieder ein Thema, gerade im Influencer-Bereich, virulent. Und zwar nämlich das Thema Schleichwerbung.
Ja, ich erinnere mich, viele Instagram-NutzerInnen, die haben ja Angst vor einer Abmahnung, wenn sie Marken und Produkte verlinken bzw. markieren und nicht Hashtag Werbung dazu schreiben, auch wenn sie dafür weder Geld oder ein Produkt oder so erhalten. Aus der Angst vor Abmahnung, da wurde es ja so absurd, dass viele Instagrammer oder Influencer alles als Werbung im Grunde markiert haben und man dann ja erst gar nicht mehr unterscheiden konnte, was jetzt wirklich Werbung ist und was nicht.
Mhm. Ja, das war ja echt komisch, muss man an der Stelle sagen. Wir hatten ja auch schon darüber berichtet. Im Hintergrund geht es da um die Influencerin Kathi Hummels. Sie hatte nämlich vom Verband Sozialer Wettbewerb eine Abmahnung kassiert. Es kam zum Rechtsstreit. Der Verband wirft der Influencerin verbotene Schleichwerbung vor. Sie hat einen Instagram-Account mit ja, so über 530.000 Follower.
Und heute ist das Urteil des Oberlandesgerichts München bekannt geworden. Und gewonnen hat Kathi Hummels. Und schon wieder muss man sagen, denn sie gewann ja den Rechtsstreit jetzt schon in zweiter Instanz. Was genau steckt da jetzt hinter?
Ja, schauen wir mal auf die wichtigsten Punkte. Kathi Hummels gab an, für die kritisierten Beiträge keine Gegenleistung der betreffenden Firmen erhalten zu haben. Und es gibt auch noch ein Zitat von ihr. Ich mache das unentgeltlich, weil das meine Leidenschaft ist. Ja, das sagte sie am Rande der Verhandlung und nach dem Urteil freute sie sich darüber, dass die neue Welt genauso behandelt wird wie die alte Welt.
Und was meint sie damit?
Ja, also vermutlich hat sie da nochmal an die Erstinstanz erinnert, nämlich an das Landgericht München. Dort hat die Vorsitzende Richterin Hummels Instagram-Profil mit einer Frauenzeitschrift verglichen und dann sagte sie, Printmedien machen auch nichts anders. Die Argumentation, informierte Internetnutzer wüssten, dass Hummels mit ihrem Instagram-Profil kommerzielle Interessen verfolge. Insofern handelt es sich auch nicht um unlautere Werbung. Und Kathi Hummels griff das auch dankbar auf, was so die Richterin da in den Raum stellte und sagte, mein Account ist genau wie eine Frauenzeitschrift mit all ihren Facetten.
Ist damit die Frage denn jetzt geklärt?
So, ja und nein, denn das Oberlandesgericht, das lässt eine Revision zum Bundesgerichtshof zu, denn es gibt auch, oder einer der Gründe, warum es diese Revision gibt, es gibt nämlich auch andere Gerichte, die in ähnlich gelagerten Fällen anders entschieden haben. Und das ist halt dann noch nicht geklärt. Schauen wir, deswegen würde ich sagen, erstmal auf einen Fall, bei dem es wohl nicht zu einem Gerichtsverfahren kommt, weil es jetzt keine Anzeige gibt, die angekündigt war.
Ja, machen wir. Damit sind wir nämlich bei Bundesinnenminister Horst Seehofer und einer Kolumne von der Journalistin Hengmae Yagbohui-Farah. Und erschienen ist sie in der Taz und der Titel All Cops are berufsunfähig. Und wir hatten bei Deutschlandfunk Nova ja auch schon darüber berichtet hier.
Genau, denn dieser Taz-Text hat echt für viel Rummel gesorgt. Darin hatte sie es als Option in den Raum gestellt, die Polizei doch auf einer Mülldeponie zu entsorgen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer war darüber gar nicht amüsiert. Für ihn hat die Journalistin die Grenzen der Meinungsfreiheit klar überschritten und deswegen hat er damit gedroht, die Kolumnistin zu verklagen und Strafanzeige zu stellen. Die Bild hatte das am Sonntag gemeldet.
Ja, und dann gab es ganz schön große Aufregung, nicht nur, aber vor allem auch in der Medienbranche. Greift Horst Seehofer hier in die Pressefreiheit ein? Was sagt das überhaupt über sein Selbstverständnis rund um die Pressefreiheit aus? Das sagt so die eine Seite und auf der der anderen Seite wurde diskutiert, was darf Satire?
Und was machte Horst Seehofer? Er ließ erstmal Zeit ins Land verstreichen. Zwischenzeitlich tauchte er sogar ab und ließ viele Termine platzen. Dann gab er aber doch eine Pressekonferenz, aber noch keine Entscheidung.
Das ist kein Wegducken vor der Sache, das ist kein Zeitverzögern, sondern solche Geschichten, die ich als so bezeichnet habe, dass es keine Petitesse ist, fordern große, große Sorgfalt.
Heute kam aber dann die Entscheidung. Bundesinnenminister Horst Seehofer stellt keine Strafanzeige gegen die Taz-Journalistin. Barbara Junge, die Taz-Chefredakteurin, sagte dazu im Deutschlandfunk.
Ich finde es bezeichnend, dass der Bundesinnenminister für eine solche Erkenntnis 4 Tage gebraucht hat. Die Taz führt ja gerade eine ganz schön leidenschaftliche Diskussion über Rassismus und Polizei und den journalistischen Umgang damit. Und dass sich der Bundesinnenminister daran beteiligen möchte, begrüße ich.
Denn das ist auch der Plan von Horst Seehofer. Er will mit der Taz-Chefredaktion ein Gespräch führen und sich ja auch an den Deutschen Presserat wenden.
Was meinst du, Herr Päder, wie kam es denn jetzt zu dieser Entscheidung, ich sag mal, die zumindest spät gefallen ist, aber am Ende ist sie gefallen?
Ja, also wie so öfter bei Horst Seehofer, es gab auch hier Berichte aus der Hauptstadt, dass selbst die Kanzlerin da ein Wort mitgeredet haben soll. Sie bat Horst Seehofer wohl, nicht noch weiteres Öl quasi ins Feuer zu gießen. Aber lass uns doch vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Reaktionen schauen.
Ja, die gibt es nicht nur von Barbara Junge, wie eben hier gehört, bei den Kollegen im Deutschlandfunk, sondern auch vom Presseratsgeschäftsführer Roman Portak. Er begrüßte bei kress.de die Entscheidung Seehofers, Zitat, dass der Innenminister den Weg über uns wählt, ist der richtige Schritt im Sinne der Pressefreiheit. Wir lernen auch von ihm, dass es wohl schon 344 Beschwerden rund um den Taz-Text gibt, die beim Presserat eingetroffen sind. Anfang September wird sich der Beschwerdeausschuss des Presserats auch mit dem Thema befassen.
Eine weitere Reaktion, die kommt von Markus Beckedahl von netzpolitik.org. Der twitterte nämlich, die Bildmeldung, dass Horst Seehofer als Innenminister Strafanzeige gegen eine Taz-Kolumne stellen wird, hat sich als Falschinformation herausgestellt. Quelle: Pressemitteilung des Innenministeriums. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Ein Innenminister, der nur für eine Bildschlagzeile eine freie Journalistin für eine Kolumne bedroht, oder ein Innenminister, der die Drohung ernst meint und eine solche Strafanzeige durchzieht.
Ja, soweit Markus Beckedahl. Dirk von Gehlen von der Süddeutschen hat sich über die Berichterstattung rund um Seehofers Entscheidung Gedanken gemacht. Zitat, verzichtet auf eine Anzeige ist keine objektive Meldung, sondern ein PR-Spin. Es suggeriert Gelassenheit oder gar Langmut, wo der Verfassungsminister Grenzen überschritten hat. Ganz so, als hätte Seehofer ein Recht auf eine Anzeige und würde davon jetzt keinen Gebrauch machen. Umgedreht wird es klarer. Taz verzichtet auf rechtliche Schritte gegen den Bundesinnenminister. Ist meiner Kenntnis nach objektiv nicht falsch. Wäre aber ein Spin, der suggeriert, es gäbe eine Möglichkeit, rechtlich gegen ihn vorzugehen. Worauf die Taz aber verzichtet.
Interessant ist auch ein Essay von Christian Jakob, das gestern in der Taz erschienen ist. Online findet ihr es unter dem Titel Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Und darin, da zeichnet er das Bild von einem internen Konflikt bei der Taz, einem Generationenkonflikt nämlich. Und er schreibt dazu, es ist eine Generationenfrage, die den Journalismus tief verändern wird. Die Taz hat nur noch nie offen darüber gesprochen. Und das ist gerade ihr eigentliches Problem. Ja, und an den Reaktionen auf den Text sieht man, dass es in mehreren Redaktionen ja auch das Problem gibt, dass es eben solch einen Generationenkonflikt gibt, ne? Also die älteren Journalistinnen und die jüngeren Journalisten, die können die Ängste, Sorgen, Nöte und Gedanken der jeweils anderen nicht so richtig nachvollziehen.
Tja, Herr Päder, diese ganze Causa, Taz-Kolumne, Horst Seehofer, was macht das Thema mit dir?
Ja, gute Frage. Aber wie heißt das, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann hilft Humor. Hier noch ein Tweet der Heute-Show. Und zwar, Horst Seehofer erstattet nun doch keine Anzeige gegen die Taz-Kolumnistin. Er hat gelesen, dass fehlende Anzeigenzeitungen am meisten schaden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
So, Herr Päder.
Ja.
Spielen wir ein Ründchen.
Mhm.
Was mit Köpfen. Das Medienquiz.
Jede Woche stellen wir uns gegenseitig Fragen zu meistens auch einem sehr medialen Thema, damit wir besser gebrieft sind, wenn wir mal auf irgendwelchen Medienveranstaltungen sind, also wo so städtische sind und so, ne? Damit man sich da auch auskennt. Herr Päder, ich habe heute meine Fragen, die ich für dich vorbereitet habe, den ganzen Tag lang unter ein Motto gestellt.
Okay.
Und wenn du möchtest, rate doch mal das Thema, wozu ich dir jetzt Fragen stelle. Aber dafür gibt es keinen Extrapunkt.
Boah.
Weißt du es?
Nö.
Echt nicht?
Nee. Kann ich das wissen? Corona.
Ja. Nö.
Nein. Fleisch.
Nein. Nee. Soll ich dir einen Tipp geben?
Ja.
Ich guck mal. Wir hören mal live rein. Was ist das? Wir klinken uns quasi gerade live rein.
Live, aber was ist denn heute? Oh. Ja, keine Ahnung. Redet ihr bei uns?
Meinen die uns? Der meint uns.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ist das? Ist das eine Preisverleihung oder was ist heute?
Der Grimme Online Award wird in diesen Minuten verliehen. Und
ach
zwar
so, ja.
Nicht in einer großen Gala, sondern im Rahmen eines Livestreams. Und jetzt ist hier gerade der Moderator. Und ja, ich habe schon vor der Start, also es ist eine Frage, die man stellen muss.
Ja.
Ich habe schon vor der Sendung ein bisschen in die Preisverleihung reingeschaut zum Grimme Online Award.
Okay.
Und das ist interessant, sage ich mal so. Und deswegen dachte ich mir, ich bin ja in diesem Jahr nicht in der Jury mit dabei gewesen. Ich stelle dir ein paar Fragen zu den Nominierten. Das ist heute
das
mein Thema.
Oh, okay, da werde ich schlecht sein, aber es ist egal.
Deswegen habe ich
fang
die gestellt.
An. Dann fang an.
In der ersten Kategorie, das ist übrigens die stärkste Kategorie in diesem Jahr gewesen. Das ist die Kategorie Information.
Ja.
Dort gibt es viele, viele, wirklich viele Nominierte. Zum Beispiel in der vergangenen Woche hatten wir ja Besuch von Simon vom Social Media Watchblog, die sind auch nominiert.
Mhm.
Mit nominiert ist auch der Drosten-Podcast vom NDR natürlich.
Ja.
Und die sind ja unglaublich erfolgreich in den Podcast-Charts immer ganz weit vorne. Zu den Hochzeiten gab es 1500 E-Mails pro Tag, die eine Antwort haben wollten. Mittlerweile hat sich es ein bisschen runtergependelt.
Innerhalb einer Stunde, ne? Naja, egal.
Ja, mittlerweile hat sich es ein bisschen runtergependelt.
Mhm.
Wie viele Mails kommen heute pro Tag beim Drosten-Podcast an?
Wie viele waren es vorher? 1500? 1400?
1500.
Ah, dann kommen 750.
Na. Nee, das ist nicht der Fall. 150 Mails pro Tag.
Naja, dann passt es ja ganz gut. Meine zweite Frage passt auch zu Christian Drosten.
Okay.
Wenn er jetzt weniger zu tun hat, das trifft sich, denn er geht ja jetzt in Sommerpause.
Ja.
Also es wird zwar das Coronavirus-Update weitergeben mit anderen Wissenschaftlern in der Zeit, aber Christian Drosten sagt, ich muss mal irgendwie raus. So,
ja,
ne?
Ja.
Er kommt aber wieder.
Ja.
Aber wann?
Im September.
Ist das geraten oder weißt du das?
Das habe ich gehört irgendwie.
Das hast du gehört?
Das habe ich auf der Straße aufgeschnappt.
Ah.
Und zwar, also, ja, der kommt jetzt ja wöchentlich, nie monatlich, nie, der ist im Sommerurlaub. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wo fährt Christian Drosten wohl hin? Oder bleibt er hier und ist dann nur auf Twitter unterwegs und kritisiert Medien? Man weiß es nicht.
Mhm.
Ja.
Das weiß man nicht. Aber er hat tatsächlich 2 Monate Zeit, wird im September erst wieder da sein.
Den
Punkt muss ich dir tatsächlich leider geben. Das hast du richtig aufgeschnappt.
Ich freue mich.
Mhm.
So, ich bin wieder zurück beim Grimme Online Award. Wir können ja gleich mal gucken, ob welche Gewinner eigentlich schon da sind. Kann man ja auch mal gleich.
Fragst du mich Gewinner fragen?
Nein. Ich möchte, das habe ich nicht. Ich habe mir jetzt mal die Kategorie Wissen und Bildung angeschaut.
Ja.
Beim Grimme Online Award. Das sind 10 Projekte nominiert. Ich möchte von dir wissen, wie viele davon sind öffentlich rechtlich. Das kannst du auch diskutieren, wenn du es nicht weißt.
Ich kann es diskutieren.
Ja, also wovon du ausgehst oder ob ich dich da vielleicht auf eine falsche
In welcher Kategorie?
Locken möchte.
Wie ist die
Wissen und Bildung.
Wissen und Bildung. Also.
Die wird bald umbenannt in Nova und Bildung.
Ja. Ich glaube, genau. Ich glaube, dass es etwas eine Finte ist.
Mhm.
Weil du natürlich suggerierst mit dieser Kategorie, naja, da sind die Öffentlich-Rechtlichen ja besonders stark vertreten. Mhm. Das Spannende ist aber, dass es gerade ganz viele, sage ich mal, private Initiativen von Menschen gibt, die sich diesem Thema annähern.
Mhm.
Vielleicht auch noch andere Träger, die sich dem Thema annähern.
Mhm.
Auf jeden Fall viel weniger öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Deswegen sage ich, 7 von 10 sind nicht öffentlich-rechtlich.
Hättest du 6 von 10 gesagt, wäre es korrekt, hättest du noch ergänzt, dass es öffentlich-rechtliche Angebote sind. Also 60% sind tatsächlich, stammen aus öffentlich-rechtlicher Feder, verschiedene ARD-Anstalten, Funkformate und so weiter.
Aber nach meinem Dreisatz sind doch 6 von 10, 60 Prozent.
Nein? Du hast 30 gesagt.
30% hast du gesagt. 70%. 7 habe ich gesagt.
7 von 10 sind nicht.
Und wie viel sind es? 60% sind es?
Ja.
Ach so.
Ja.
Ja, dann war ich ja komplett falsch.
Ja, das ist so bei mir falsch.
Ich dachte, dass meine Argumentation wenigstens nicht stimmt.
Nee, ich
hätte
dich auf die Finte gelockt tatsächlich.
Aber so richtig hast du mich...
Öffentlich-rechtlichen Prägen. Und ich will auch nicht das zu sehr kritisieren. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist, dass da so viele Nominierte aus dem...
Ja, ich lese übrigens gerade parallel, wo wir gerade über Christian Drosten sprachen, dass er tatsächlich auch den Award bekommen hat, ne?
Ah, gut. Ja. Gut zu wissen.
Ja. So, ich gucke aber nochmal in meine Fragen, weil auch meine zweite Frage ist, dass, so gesehen hat die was mit der Drosten-Frage zu tun, ist eine Podcast-Frage, denn es gibt ja gerade jeden Tag unendlich viele neue Podcaster, jüngere und ältere, und es gibt jetzt demnächst einen weiteren, ich sag mal, politischen Talk-Podcast, monatlich kommt der, raus, ist kommt von RTL im weitesten Sinne, von RTL Radio, auch für Audio Now produziert. Wer ist denn der Host, wie man ja bei Podcasts so schön sagt?
Oh, da gab es halt jetzt... Ulrich Wickert.
Ulrich, das ist richtig. Weißt du noch, wie der Podcast heißt?
Nein. Ich weiß nur, wie der vom Altkanzler, vom Gerd heißt.
Wie heißt der denn?
Die Agenda.
Ach so.
Das ist super.
Das ist also sehr geil
das
eigentlich.
Das ist
ja.
sehr gut.
Es heißt...
Ulrich Wickert, weiß ich nicht.
Wickert trifft. Ist nicht so spektakulär. Trifft übrigens in seiner ersten Ausgabe... den bayerischen Ministerpräsidenten, Herrn Söder. Okay, aber du hast aber die Frage hast du beantwortet.
Jetzt
sagen wir so.
Herr Peller, oh danke, da habe ich ja noch zwei Punkte, zwei Zwischenschüsse aktuell.
Ja.
Sag mal, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wenn jetzt irgendwie so alle, die zu Hause Langeweile haben, anfangen zu podcasten,
ist nicht
das
gut
so klug?
Eigentlich.
Ist das
so Ich glaube nicht. Das ist inflationär vielleicht.
Ja.
Keine Ahnung. Andererseits finde ich schon, wir haben ja auch schon häufiger in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal wieder auf die Podcast-Szene geschaut, so am oberen Ende der Range, so, da finde ich, hat sich so extrem viel qualitativ auch getan. Also vielleicht kann man aber sagen, lass doch viele machen, da kommt halt am Ende auch so viel Gutes doch dabei rum.
Ich finde,
dafür ist auch wieder, das reicht mir dann. Ne? Das
ich
muss ja keiner anhören.
Ich finde immer noch diesen Buchvergleich von Seth Godin gut. Der sagt ja auch, ne, nur wenige Bücher, die erscheinen, werden am Ende ein richtiger Bestseller, und die meisten Bücher, die geschrieben werden, sind nicht auf dem Markt, weil irgendjemand drauf gewartet hat, sondern weil der Autor einfach was zu sagen hatte.
Ja.
Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Vergleich. Das ist beim Podcast nicht ähnlich. So, ich habe noch eine dritte Frage für dich.
Ja, sehr gerne.
Zurück zum Grimme Online Award, da geht es, glaube ich, in diesem Jahr kaum um Podcasts, aber in der Kategorie Spezial gibt es zwei Nominierungen. Einmal die Zerstörung der CDU.
Das hätte ich übrigens gewusst.
Hella Rizzo. Und das zweite ist Social Score nicht zu verbergen. Und ich glaube, zu Rizzo ist schon einfach alles gesagt, vor allem zu dem Video. Zu dem Pressevideo haben wir uns ja auch nochmal angeschaut. Aber beim Thema Social Score, das fand ich interessant, da bin ich mal eingetaucht. Was ist denn das eigentlich, was da nominiert ist? Und hier in der Beschreibung wird das ganz schön irgendwie dargestellt. Ich lese es vor.
Ja.
Wer in der Umgebung ist verdächtig? Wie ist die Schufa-Einschätzung hier? Bei dem interaktiven und standortbasierten Hörspiel Social Score unternimmt man als Beta-Testerin für die Einführung eines Social-Scoring-Systems einen Spaziergang mit der fiktiven künstlichen Intelligenz Ava teil. Und das finde ich so toll, das will ich ausprobieren. Da musste ich daran denken, also mein kleiner Surftrip sozusagen noch, so ein Social Score gab es ja schon mal im Netz. Das war ja der alte, gute Cloud-Score. Ja, wo man aufgrund seiner Social-Media-Aktivitäten dann irgendwie eine Bewertung bekommen hat. Und wenn man sehr einflussreich ist, gab es viele Punkte. Und es gab sogar Support-Dienste, die einen bevorzugt behandelt hatten, wenn man einen besseren Cloud-Score hatte. 2018 ist der Dienst eingestellt worden. Warum? Warum wurde der Cloud-Score auf einmal, der ja zwischenzeitlich richtig gehypt wurde, dann eingestellt?
Ach, bestimmt. 2018 war das? Wegen eines Datenlecks. Keine Ahnung.
Fast, er fing schon gut an, die Antwort, hört aber anders auf.
Okay, wegen Daten.
Ja?
Schutz.
Ja?
Missbrauch.
Nein?
Datenschutz. Grundverordnung.
Richtig, Herr Peller.
Das war eine schwere Geburt. Krieg ich den Punkt?
Ja, natürlich, Herr Peller. Das ist hier...
Ach, guck mal, das ist doch schön. Apropos Geburt. Ich komme ja aus Gütersloh oder beziehungsweise aus der Nähe von Gütersloh. Ich wollte noch einmal meine Heimat, die ja momentan, ich habe irgendwo in den Rankings sind, als drittgefährlichster Ort auf der Welt gerankt wurde.
Ja.
Jedenfalls habe ich gesagt, lass doch noch mal einmal kurz daran erinnern, die Medienlandschaft im schönen Gütersloh. Mhm. Da habe ich nämlich früher mal wahrgenommen, dass die sind noch relativ reich gesegnet mit verschiedenen Tageszeitungen, die sozusagen auch noch eigenständig sind, eigenständige Redaktionen und nicht nur sozusagen zweimal die gleiche Zeitung in der gleichen, in unterschiedlichen Hüllen. Hm? Und ich nenne jetzt mal vier Tageszeitungsnamen und einer davon ist nicht in Gütersloh erhältlich. Jedenfalls kommt er nicht aus Gütersloh, sagen wir mal so. Und zwar sind das die Neue Westfälische, die Glocke, der Patriot und das Westfalenblatt. Einer davon.
Das Westfalenblatt. Nein, die Glocke.
Ah, alles falsch.
Ah,
okay. Neue Westfälische gibt's in Gütersloh, die Glocke und das Westfalenblatt. Der Patriot ist direkt nebenan in Lippstadt.
Das weiß man doch. Ich merke mir das. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.